Wann haben Sie denn das letzte Mal, wenn Sie so zurückdenken, gemerkt, ich bin irgendwie anders? Ich bin nicht so wie alle anderen.
Eigentlich schon immer, also tatsächlich schon im Kindergarten, wenn ich dann irgendwie verträumt irgendwo rumgesessen habe, während die anderen gespielt haben. Das zog sich dann durch die Grundschulzeit. Sozialkontakte waren immer ein bisschen schwierig. Also ich habe Freunde gehabt schon, aber wurde auch gemobbt, dann später auf dem Gymnasium auch. Und ich habe in der Grundschule beispielsweise immer sehr gute Noten gehabt, kam dann aufs Gymnasium, bin dann völlig abgesackt von den Noten her. Sozial wurde es immer schwieriger und hatte dann auch nur noch wenige Freunde. Und da war eigentlich immer so dieses Gefühl dabei, irgendwie bin ich so ein Freak, irgendwie bin ich außen vor. Also selbst wenn ich mit meinen Freunden zusammen war, habe ich mich oft unverstanden gefühlt. Und das sind tatsächlich auch solche Dinge, solche Empfindungen, die viele Menschen im neurodivergenten Spektrum berichten, dass sie halt auch einen Freundeskreis hatten zum Beispiel, aber trotzdem irgendwie so ein bisschen am Rand standen. Akademisch gesehen war es schwierig. Genau, das sind eigentlich so die Dinge, die viele berichten, dass sie immer sich schon so ein bisschen anders gefühlt haben.
Sie sagen, Sie sind selber von ADHS betroffen. Wie war das, als Sie die Diagnose bekommen haben?
Erleichternd. Also das sagen auch ganz viele Menschen, die im Erwachsenenalter erst die Diagnose erhalten, dass sie einfach eine Erklärung haben für ihre Special Effects, die sie ein Leben lang begleitet haben. Und so war es auch in meinem Fall. Also viele Dinge, die mir einfach sehr schwer gefallen sind in meinem Leben, hatten auf einmal eine Erklärung. Und das ist schon sehr, sehr erleichternd.
Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sich gewünscht hätten, dass die Diagnose bei Ihnen vielleicht ein bisschen früher gekommen wäre, oder? Oder hat Sie das erleichtert, dass es dann einfach erst im Erwachsenenalter ist?
Nein, also tatsächlich ist das auch etwas, was viele Menschen dann berichten, dass man sich natürlich wünscht oder dass man sich einfach vorstellt, wie wäre das Leben anders verlaufen, wenn man mit 6, 7 Jahren die Diagnose bekommen hätte. Also mit der richtigen Therapie ist eigentlich ADHS sehr gut behandelbar und man kann auch ein erfolgreiches Leben damit führen. Aber das ist natürlich eher die Sache, wenn es erkannt wird. Und bei mir war das natürlich dann auch so der Fall, dass ich gedacht habe, was wäre gewesen, wenn? Das ist einfach die Frage, die man sich dann natürlich stellt.
Sie beraten ja auch Menschen, die ganz viel mit ADHS zu tun haben, entweder selbst betroffen sind oder halt auch vor allem Kinder haben. Was kann man denen, was können Sie denen an die Hand geben, was ihr Leben erleichtert?
Also so das Grundsätzliche, was ich in meinen Coachings tue, ist, die Menschen nicht neurotypischer machen zu wollen. Also wir haben ja gerade im Erwachsenenalter so ein ganzes Leben hinter uns oder ein halbes Leben hinter uns, in dem wir stark maskiert haben. Das heißt, wir haben immer versucht, unsere Merkmale zu verstecken, irgendwie uns einzupuzzeln in die Gesellschaft. Und das hat nicht funktioniert. Also wir haben ganz viele Komorbiditäten, oft Depressionen, Angststörungen, Suchterkrankungen. Das ist eigentlich Standard bei ADHS oder generell bei Neurodivergenz. Und ich versuche in meinen Coachings einfach mit den KlientInnen zusammen ein Leben zu erschaffen, ein Leben zu kreieren, das möglichst neurodivergenzgerecht ist. Also nicht mehr immer funktionieren zu müssen, sich überlegen zu dürfen, wo kann ich etwas delegieren, wo kann ich einfach ein bisschen freier sein, wo kann ich mich selbst akzeptieren, wie ich bin. Und das ist eigentlich so der Schlüssel zum Schloss. Das natürlich beruht auf der Neurobiologie der ADHS, also auf diesem anders funktionierenden Gehirn, statt auf den Symptomen, wie es halt eben oft der Fall ist. Oft werden nur die Symptome behandelt. Das erschafft aber keine Erleichterung. Das ist vielleicht kurzfristig, dass man da einfach so eine Psychoedukation hat über die Symptome. Aber das ist nichts Langanhaltendes. Also man muss sich ein Leben erschaffen, das möglichst neurodivergenzgerecht ist.
Also Sie drehen sozusagen den Spieß um, könnte man sagen. Statt dass die Menschen sich groß verändern müssen, versuchen Sie eher, dass die Umwelt sich eher an die Menschen anpasst. Habe ich das richtig verstanden?
Nein, also die Umwelt wird sich wahrscheinlich nie wirklich an Neurodivergenz anpassen. Also ich glaube, das sind wir auf dem Holzweg, wenn wir das denken. Aber dass man einfach möglichst schaut, wie kann ich mir denn zum Beispiel meine Wohnung oder mein Haus neurodivergenzgerecht machen? Wie kann ich denn zum Beispiel Organisationsarten erschaffen oder einführen, die für mich möglichst geeignet sind? Wie kann ich auch beispielsweise auf der Arbeit besser zurechtkommen, indem ich irgendwelche Skills verwende oder mir meinen Arbeitsplatz so einrichte, wie er für mich passt? Denn viele neurotypische Methoden passen für uns neurodivergente Menschen einfach nicht.
Haben Sie ein Beispiel dafür, wie man ein Haus neurodivergent einrichten kann?
Also das große Credo ist eigentlich ausmisten. Bei uns auch relativ häufig dabei ist so ein Messi-Syndrom, also so dieses Hoarding-Syndrom. Das ist auch ganz typisch für Menschen mit ADHS, weil wir einfach uns schlecht erinnern können an die Vergangenheit, beispielsweise an unsere Kindheit. Das heißt, wir können uns oft nur dann an Vergangenes erinnern, wenn wir beispielsweise irgendeinen Token haben, also irgendeinen Gegenstand, mit dem wir diese Erinnerung verbinden. Und dadurch kommt es dann zu so einer Sammelwut. Man will sich nicht von irgendwas trennen, weil wenn man sich von einem Gegenstand trennt, dann trennt man sich auch gleich von der Erinnerung. Dann fällt einem diese Erinnerung quasi aus dem Gehirn raus. Und deshalb ist es aber trotzdem wichtig, dass man einfach so wenig wie möglich besitzt. Also die Dinge, die einem wirklich wichtig sind, die dürfen natürlich bleiben. Aber es entsteht halt einfach oft so eine gewisse Sammelwut, dass man einfach sogenannte Doom-Piles hat, also so große chaotische Ecken, die natürlich dann immer chaotischer werden auch mit der Zeit, weil wir oft den Überblick verlieren. Das heißt, das große Credo ist erst einmal ausmisten und dann bin ich ein großer Fan von Boxen, also dass man einfach verschiedene Boxen einrichtet, die dann auch beschriftet, sich die Gegenstände genau dorthin stellt, wo man sie braucht, also nicht dorthin, wo man Platz hat, sondern dort, wo man sie braucht und dann einfach, wie gesagt, möglichst wenig besitzt.
Okay, also das heißt, wenn man das jetzt mal überlegt, dass ja viele Leute mit solchen Problemen zu tun haben, dass sie schwer loslassen können von und so weiter. Könnte das sein, dass bei denen im Hintergrund auch eine unentdeckte ADHS-Diagnose vielleicht schlummert?
Tatsächlich sind viele psychiatrische Erkrankungen bei ADHS einfach häufiger als bei neurotypischen Menschen. Das gilt auch für das sogenannte Hoarding-Syndrom. Ja, genau. Also natürlich dürften nicht alle von ADHS betroffen sein, aber es ist schon sehr häufig bei uns.
Ja, wie ist die Dunkelziffer? Was ist so Ihre Erfahrung?
Das ist schwer zu sagen. Also vielleicht wird man das auch nie so genau herausfinden, weil gerade diejenigen unter uns, die einen hohen Grad an Perfektionismus haben, die ein bisschen ängstlich disponiert sind, also beispielsweise so eine Sozialangst haben, Angst zu versagen, gerade die weiblich sozialisierten Personen, die haben oft ein großes Masking, also die können ganz stark maskieren. Und deshalb ist es einfach bei vielen schwierig, das zu diagnostizieren. Also die Dunkelziffer dürfte deutlich höher sein als die 3-5%, die noch immer leider in Fachbüchern angegeben werden. Und neuere Studien beispielsweise aus dem Jahr 2019 kommen bereits auf eine Zahl von 10-15%. Und Dr. Russell Barkley, das ist ein amerikanischer ADHS-Experte, der hat bereits vor 20 Jahren von etwa 10% gesprochen.
Das ist ja schon eine relativ große Menge in der Bevölkerung. Wobei man vermutlich jetzt nicht von dem einen ADHS sprechen kann als allumfassende Diagnose, denke ich mal, sondern das wird wahrscheinlich sehr viele Schattierungen geben, denke ich, oder?
Ja, ADHS ist ein Spektrum, genauso wie Autismus. Es gibt Menschen, die sind sehr stark betroffen. Es gibt auch Menschen, die haben sogenanntes subklinisches ADHS. Das heißt, sie haben Merkmale von ADHS, erhalten aber keine Diagnose, weil einfach diese Merkmale das tägliche Leben nicht zu sehr beeinträchtigen.
Eine ganz persönliche Frage: Wünschen Sie sich manchmal anders zu sein?
Ich glaube, viele Menschen wünschen sich manchmal anders zu sein. natürlich habe auch ich so dunkle Momente, in denen ich mir denke, boah, es ist gerade wirklich schwierig. Bei uns ist gerade die emotionale Dysregulation so eine ganz große Geschichte. Es wird viel zu viel Wert gelegt auf die sogenannten externalisierenden Verhaltensweisen, also zum Beispiel die motorische Hyperaktivität. Aber das, was ADHS wirklich schwierig macht, das sind einfach die exekutiven Funktionen des Gehirns, die bei uns eingeschränkt sind. Das heißt, uns fallen solche Dinge wie Planung, Organisation, zielgerichtetes Handeln etc. Das fällt uns sehr schwer. Und auch die emotionale Dysregulation fällt uns schwer, sodass wir dann von unseren Stimmungen her von einem Extrem ins andere schwanken und das über den ganzen Tag verteilt. Und da zählen auch kleine Auslöser dazu. Das muss nicht irgendwas Großes sein. Da zählen kleine Reize dazu, die einen wirklich von blanker Wut in tiefe Trauer und dann in große Freude stürzen können. Und es geht den ganzen Tag so. Und dann, wenn man dann natürlich so einen Tag hat, an dem man einfach merkt, das ist jetzt wirklich schwierig, dann habe auch ich manchmal den Gedanken, boah, so neurotypisch zu sein, das muss schon ziemlich gut sein. Klar, aber generell würde ich mein ADHS nicht hergeben.
Okay, das ist eigentlich ein schöner Schlusssatz. Ich habe aber trotzdem noch zwei Fragen an Sie. Und zwar, jetzt behandeln Sie ja oder begleiten Sie ja auch Kinder und Familien. Was sind denn das, das merken Sie ja selber in Ihrem persönlichen Leben auch, welche Herausforderungen hat man denn als Eltern von Kindern mit ADHS?
Das ist unterschiedlich. Es kommt immer auf das Kind an. Generell ist das Thema Schule sehr schwierig. Was in letzter Zeit sehr zunimmt, ist das Thema Schulabsentismus, weil sich einfach auch Schule in den letzten 3-4 Jahrzehnten sehr verändert hat. Also es ist ein sehr reizintensiver, sehr lauter Ort geworden. Natürlich, also vom Personal her völlig unterbesetzt, das ist klar. Also es kann den Bedürfnissen der Kinder überhaupt nicht mehr gerecht werden. Und das ist natürlich so ein Thema, dass die Kinder einfach sehr große Schwierigkeiten haben, sich anzupassen. Also ADHS ist generell, wenn man von einer Störung sprechen möchte, eine Anpassungsstörung. Und in den Familien drin natürlich das Thema Hausaufgaben, auch die emotionale Dysregulation, Geschwisterstreit ist oft ein häufiges Thema. Auch ein Thema, das sehr unterschätzt wird, ist das Thema Masking, also Maskieren in der Schule und dann zu Hause völlig die Nerven verlieren und zusammenbrechen als Kind. Dann wird den Eltern oft nicht geglaubt, dann heißt es irgendwie, das Kind passt sich ja super an und die Eltern machen was falsch. Aber Fakt ist, zu Hause ist der sichere Hafen und in der Schule muss man maskieren und sich anpassen und das ist super anstrengend. Und irgendwo braucht man einen Ort, wo man quasi zusammenbrechen darf und das ist dann das Elternhaus. Und das wird oft unterschätzt. Also das ist ein ganz großes Thema. Wir sprechen hier nicht von kleinen Wutanfällen oder ein bisschen Gereiztheit. Wir sprechen hier von 1- bis 1,5-stündigen Meltdowns, in denen die Kinder also zu Hause völlig zusammenbrechen. Und das sind immer wiederkehrende Themen. Auch so die Organisation zu Hause, Ranzen packen, Zimmer sauber halten und so weiter. Und generell alles, was mit den exekutiven Funktionen eben zu tun hat, eben mit dieser Alltagsorganisation.
Was können denn Eltern da machen, um es da ihren Kindern etwas leichter zu machen? Ihnen einfach diesen Raum geben für diese Meltdowns oder kann man das irgendwie auffangen?
Das kommt immer drauf an, wie ausgeprägt das ist, auch wie zugänglich die Schule ist in Sachen Aufklärung. Also natürlich kann man in der Schule auch viel dafür tun, dass es für die Kinder nicht ganz so anstrengend ist. Oft besteht da leider eine sehr abwehrende Haltung. Oder es wird nicht ganz ernst genommen. Aber ja, natürlich kann man als Eltern auch viel tun, um es den Kindern zu erleichtern. Generell ist zu sagen, und das ist etwas, was überhaupt nicht bekannt ist über ADHS, dass Kinder mit ADHS kognitiv sehr, sehr weit sind oft. Also die stellen im Alter von 3-4 Jahren wirklich solche ganz klugen Fragen wie, wie groß ist das Universum, wie alt werden Tiere, also wirklich, mit denen kann man Diskussionen führen, die wirklich einen philosophischen Hauch haben, aber sozial, emotional und von diesen exekutiven Funktionen her, also das sogenannte Executive Age, da sind die um etwa 30% hinten dran. Das heißt, wenn ein Kind 10 Jahre alt ist, dann erwartet man normalerweise, dass dieses Kind zum Beispiel seinen Ranzen selbstständig packen kann, sein Zimmer selbstständig sauber halten kann und so weiter. Das kann man von einem Kind mit ADHS nicht erwarten. Das ist quasi 7 Jahre alt. Und von einem 7-jährigen Kind würde man diese Dinge nicht erwarten. Und das ist einfach wichtig zu wissen. Also im Zweifelsfall immer Hilfestellung geben. Ja, man hat halt oft das Gefühl, dass die Kinder das mit Absicht machen oder dass es irgendwie Faulheit ist oder kein Bock. Aber so ist es meistens nicht. Die strengen sich schon sehr an. Also da darf man wirklich auch gern davon ausgehen, dass die einfach ihr Bestes tun und wirklich diese Hilfestellung noch brauchen. Natürlich, wenn man über ADHS oder Neurodivergenz generell spricht, dann rutscht man oft so in diesen negativen Blickwinkel rein. Aber tatsächlich ist es so, dass gerade Menschen mit ADHS oder Autismus auch verschiedene Eigenschaften haben, die positiv sind und die in dieser Ausprägung eigentlich nur bei diesen Besonderheiten vorkommen. Also beispielsweise bei ADHS ist ein ganz, ganz großer Gerechtigkeitssinn mit drin und eine ganz große Tierliebe oft und wirklich so ein Erkennen von Hilfsbedürftigkeit anderer Menschen und auch so ein Helfersyndrom. Auch eine ganz hohe Kreativität und die Bereitschaft, sich für andere aufzuopfern. Das ist wirklich bei ADHS oft mit drin. Und beim Autismus ist oft so ein analytischer Sinn mit drin. Also, dass man wirklich sehr geradlinig denkt, sehr viel analysiert, wie so ein Supercomputer quasi. Und das finde ich einfach noch wichtig anzumerken, dass es da einfach auch positive Eigenschaften gibt, die wirklich in dieser Ausprägung nur bei ADHS und Autismus eigentlich dabei sind. Ja.
Ich hatte ja gestern schon mal kurz die Frage gestellt, es gibt ja Menschen, die das Ganze als Superkraft wahrnehmen. Ich nehme Sie aber so wahr, dass es nicht wirklich hilfreich ist, das als Superkraft oder in irgendeiner Art und Weise als etwas Herausragendes irgendwie wahrzunehmen, oder?
Ich denke, dass der Begriff Superkraft einfach ein bisschen drüber ist. Ich bin der Meinung, jeder Mensch hat positive und negative Eigenschaften. Und während neurotypische Menschen sehr geradlinig sind, sich gut organisieren können etc., sind Menschen mit ADHS halt sehr kreativ und können sich weniger gut organisieren. Und das sollte vielleicht Hand in Hand gehen in unserer Gesellschaft, dass wir einfach mal dahin kommen, dass wir uns gegenseitig unterstützen, anstatt zu sagen, das eine ist besser als das andere. Ich denke einfach, dass jeder Mensch vielleicht irgendwo seine negativen Eigenschaften, aber auch seine Superkräfte hat. Aber ADHS oder generell Neurodivergenz als Superkräfte zu bezeichnen, finde ich persönlich ein bisschen am Thema vorbei. Also das, wir wollen eigentlich keine Superhelden sein. Wir wollen eigentlich normal sein oder als normal angesehen werden.